Ich habe das Ding genannt. Würdest du einmal klatschen? Sehr gut. Geteilt vereint. Der Podcast, der heute einen ganz besonderen Gast hat, nämlich Martina Linatas. Liebe Martina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du dich auf das Experiment einlässt, über Einheit mit mir zu sprechen. Mhm. Als eine Person, die geboren ist, nachdem sich Deutschland und Europa vereint hat, die aber auch gar nicht in Deutschland geboren ist, sondern du bist, wenn ich es richtig weiß, in Poznan geboren.
Genau, in Polen.
Ja. Genau. Und darüber reden wir dann auch gleich noch. Du hast dich in deinem Leben mit Politik beschäftigt, hast auch mal so richtig in der Politik gearbeitet. Mhm. Da sind wir uns auch schon mal begegnet. Und ansonsten bist du Wissenschaftlerin und vor allen Dingen Erklärerin von Ungleichheiten. Und deswegen bin ich auf dich gestoßen. Du hast ein Buch geschrieben, du bist viel in Social Media unterwegs und erklärst Leuten, wie das so ist mit der Ungleichheit in unserem Land, und das betrifft ja leider nicht nur unser Land, sondern das geht auch weit über Deutschland hinaus. Gibt es noch irgendwas, was ich unbedingt erzählen muss, wenn ich Martina Linatas vorstelle?
Ich glaube, das passt schon. Aber wobei, vielleicht noch die Wissensplattform ungleichheit.info.
Genau.
Wo ich Co-Gründerin bin.
Ja.
Die ist mir, das ist natürlich auch ein Herzensprojekt. Mhm. Die ist mir auch wichtig.
Die ist dir wichtig, und was machst du da genau?
Ich leite das Projekt. Wir haben das 2022 ins Leben gerufen. Mhm. Und da, so wie du es gerade gesagt hast, da beschreiben wir einfach an Themen rund um Ungleichheit, also verschiedene Formen von Ungleichheit, derart, dass es auch allgemein verständlich ist. Mhm. Und das machen wir auf der Website, das machen wir auch auf Social Media.
Mhm. Genau. So, dass es allgemein verständlich ist. Das heißt, wer muss es verstehen?
Auch eine 16-Jährige und auch meine Oma. Die hat auch alle Texte vorab gelesen.
Sehr gut. Ja. Deine Oma lebt?
Die lebt in Kiel.
Die lebt in Kiel.
Okay. Aber ist auch aus Polen nach Deutschland gekommen.
Alle zusammen nach Deutschland gekommen.
Bisschen zeitversetzt.
Okay, kannst du Polnisch?
Ja.
Perfekt so, das ist ja großartig.
Perfekt ist es allerdings nicht. Also ich könnte nicht über Politik.
Aber du kannst mit deiner Oma Polnisch reden?
Das tun wir auch, ja. Mit meiner Familie spreche ich meistens auf Polnisch. Aber jetzt so über Politik diskutieren würde schon schwieriger.
Okay, aber spannend. Ja, toll, dass du es kannst. Das heißt, du bist so aufgewachsen, zweisprachig und
ja, Polnisch ist schon meine Muttersprache. Ich war knapp zwei Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind.
Wir kennen uns so ein bisschen. Was würdest du jetzt den Hörerinnen und Hörern oder Seherinnen sagen? Was weißt du über mich? Was sollen die wissen über mich?
Genau. Dass du eine sehr herausragende Persönlichkeit bist für Bündnis 90 Die Grünen. Also einfach aktiv und an wichtigen Positionen und Stellen im Bundestag. Daher kenne ich dich auch, weil ich ja auch einige Jahre selbst in einem Bundestagsbüro gearbeitet habe, auch für den Bundesvorstand. Und da läuft man sich dann ja auch gut und gerne über den Weg.
Ab und an, ja.
Das und das, dass du Ossi bist, ne? Sollte man auch wissen.
Sollte man auch wissen, genau. In einem anderen Podcast hast du was über Handküsse erzählt.
Über Handküsse, ach stimmt.
Ja.
Ja, ich erinnere mich daran, wie Wolfgang Kubicki dir einen schönen Handkuss geben wollte und an ein Gesicht versucht hat. Genau, ja. Und an deinen Gesichtsausdruck. So, oh, warte mal. Ah, ja. Ich habe es nachfühlen können.
Stimmt. Er dachte, dass es damit gut werden würde mit den Verhandlungen. Ist schiefgegangen.
Oh mein Gott, es tut mir so leid.
Ja, genau. Also wegen des Handkurses, meinst du?
Ja, natürlich.
Ja, genau. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen angeteasert, deine Herkunft, deine Family. Wie bist du aufgewachsen?
Aufgewachsen bin ich, also da zumindest setzt meine Erinnerung ein, in Norddeutschland. Mhm. In der schönen Stadt Kiel an der Ostsee, da bin ich groß geworden. Und es war ein ganz schöner Ritt. Also es geht los mit erst einmal dem ersten Jahr im Obdachlosenheim, wo meine Familie und ich untergekommen sind, meine beiden
Wieso
Eltern.
Wieso eigentlich Obdachlosenheim?
Weil wir damals, als wir aus Polen nach Deutschland kamen, zunächst keine eigene Wohnung hatten. Wir sind bei meinen Großeltern untergekommen, das heißt bei den Eltern meines Vaters. Mhm. Die hatten damals eine kleine Sozialwohnung, aber wir wurden von den Nachbarn verpfiffen. Und da hieß es, wir müssten sofort raus. Okay. Und das war damals schwierig, die Situation. Meine Mutter war hochschwanger mit meinem Bruder. Mhm. Und wir haben einfach nichts gefunden, was wir uns hätten leisten können auf die Schnelle. Mhm. Und so landeten wir erstmal im Obdachlosenheim, im Stadtteil Garden in Kiel. Und da haben wir das erste Jahr verbracht. Da hat auch mein Bruder quasi sein erstes Lebensjahr verbracht. Bis wir dann in unsere erste Wohnung gezogen sind, in der Saarbrückenstraße, dann schon ein anderes Viertel und auch sehr schön da am Südfriedhof. Mhm. Da waren wir dann einige Jahre und dann ging es weiter. Also einige Ecken von Kiel kennengelernt. Ich mag die Stadt sehr, ich fühle mich ihr auch sehr verbunden. Ja, war eine gute und schöne Kindheit, aber auch auf jeden Fall von Unterschieden, von Ungleichheiten direkt geprägt gewesen, weil es eben zu Anfang diese Armut gab, die man so als Kind, glaube ich, gar nicht so wahrnimmt. Zumindest kann ich das so für mich behaupten, dass ich nie gedacht habe, uns würde es an irgendetwas fehlen. Und erst, wenn man ein bisschen älter wird, merkt man eigentlich, wie sehr man immer und überall gespart hat und wo man eigentlich und wann man einkaufen gegangen ist und solche Details dann oder so eine Alltagssituation, die man dann später erst einordnen kann.
Was für eine krasse Arbeit, die deine Eltern gemacht haben, dass ihr das nicht gemerkt habt. Das heißt, ihr habt zu Hause nicht darüber geredet, können wir uns nicht leisten und...
Nein, über das Finanzielle.
Die haben immer versucht, das irgendwie zu überspielen.
Ich weiß nicht, ob überspielen, aber es war ja auch so gesehen, es war ein sehr, sehr schwieriger Start, aber es war dennoch eine Steigerung, wenn man sich mal anguckt, wie die Lebensverhältnisse damals in Polen gewesen sind. Und meine Eltern haben auch beide...
Sag nochmal das Jahr.
Ich bin 1990 geboren und 1992, im März 92 kamen wir dann nach Deutschland. Und meine beiden Eltern haben direkt auch Sprachkurse belegt, eine Ausbildung angefangen. Meine Mutter hatte ein abgeschlossenes Physikstudium in Polen, damit konnte sie herzlich wenig anfangen in Deutschland.
Weil der Abschluss nicht anerkannt worden ist?
Gar nicht genau, wie das damals aussah mit der Anerkennung, aber sie hatte ja auch noch zwei Babys auf dem Arm und nicht die besten Sprachkenntnisse. Also ich kann gar nicht genau sagen, ob es jetzt an dem Abschluss lag oder ob es einfach darum ging, so ey, ich brauche jetzt Geld, ich muss Geld verdienen, wir brauchen eine eigene Wohnung und ich habe zwei Babys auf dem Arm. Und da hat sie eine Ausbildung zur Buchhalterin gemacht. In diesem Unternehmen ist sie immer noch, also jetzt auch mittlerweile, ich glaube ja über 30 Jahre, aber mittlerweile als Business Controllerin, also gut aufgestiegen.
Cool. Ja.
Genau, mein Vater hat damals auch eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger, hat sich dann aber irgendwann selbstständig gemacht. Und er meinte auch wirklich aus rassistischer Erfahrung heraus oder beziehungsweise aus der, dass er gemerkt hat, so ein Hans oder ein Oskar kriegt dann eine Beförderung, er selber kommt keinen Schritt voran. Hat jahrelange Nachtschichten gearbeitet und irgendwann gesagt so, nein, ich gehe jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit. Mittlerweile sehr erfolgreich auch. Also meine Eltern gehören auf jeden Fall zu denen, die es echt geschafft haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie.
Cool. Das ist sehr gut zu hören. Und gab es so eine Situation in der Schule, wo du gemerkt hast, okay, ich bin hier anders, wir sind arm? Bist du gedisst worden für Klamotten, für irgendwas? Oder hast du irgendeinen Weg gefunden?
Ich hatte richtig coole Klamotten vom Schwarzmarkt in Polen.
Diese originalgefälschten?
Ja, genau, die. So mit dicken Echo, irgendwie Labels drauf und coolen Cappies und Backstreet Boys dann drauf geprintet. Also nee, dafür wurde ich nicht gedisst. Die einzige negative Erfahrung, die ich gemacht habe, war später am Gymnasium in Emschenhagen, wo ich direkt zweimal hintereinander leider das Pech hatte, rassistische Deutschlehrer zu haben, die dann meinten, wo kommt das denn her? Ach, daher kommt dein Akzent, weil du gar nicht deutsch bist.
Welcher ist denn jetzt dieser Kieler Akzent?
Oder? Ja, ja, genau das. Ich habe mir, was für ein Akzent, was ist los? Naja, aber es war sehr auffällig, dass ausgerechnet ich plus die zwei, die auch nicht deutsch waren, dann plötzlich die schlechtesten Noten in der Klasse bekam und da dann zu kämpfen hatten mit eben diesen beiden Lehrern direkt hintereinander weg. Das war schon bitter, aber ansonsten sieht man es mir ja nicht an. Also insofern habe ich da auch einen großen, in Anführungszeichen, Vorteil gegenüber anderen Menschen, die dann ja auch direkt irgendwie, na, wo man bei der einen Person hat man gesehen, dass da eine afrikanische Abstammung da war, bei der anderen Person eine türkische Abstammung.
Und habt ihr das thematisiert zusammen oder war das ein Einzelkampf?
Nee, nee. Okay, es war auch die eine davon.
Zusammengerottet.
Also die eine Freundin ist immer noch eine meiner besten Freundinnen. Und natürlich war das Thema und es war echt bitter. Und was wir dann auch gemacht haben, war, ja, ich glaube, das war mit einer der Gründe, warum wir auch gesagt haben, wir wollen selber in die Schülervertretung oder selber eine aufstellen, um unser Ding durchzuziehen und so ein paar Dinge dann auch klarzustellen. Hat auch gut funktioniert.
Okay.
Und am Ende des Tages mussten wir es ja nicht allzu lange erleiden.
Heute bist du Wissenschaftlerin.
Genau.
Und lehrst an der Uni und bringst anderen Leuten was über Ungleichheit bei. Und deine Eltern sind stolz auf dich, verwundert oder wie gucken die da drauf?
Ich glaube schon, dass sie stolz sind. Ich weiß eigentlich warum. Ich wollte immer gerne schlau sein. Weil meine Mama so schlau war. Die hat immer alles mit 1-0 bestanden, beziehungsweise in Polen ist das Notensystem genau andersherum, alles mit 6-0.
Ja,
genau. Und ich wollte einfach. Ich, Politikwissenschaft war es dann irgendwann geworden. Mhm. Zuerst einfach noch Politikwissenschaft und Kunstgeschichte. Mhm. Da musste ich mich am Ende für entscheiden. Mhm. Und dann, dass es halt so gut klappen würde, diese akademische Karriere. Also, dass es dann direkt nach dem Master weitergehen mhm. würde mit dem Doktor. Und nach dem Doktor direkt auch Anschluss als Postdoc dann dazu finden, an der Freien Universität Berlin lernen zu dürfen.
Ja.
Also, das war für
das
mich auch...
Das ist schon sehr besonders. Leute, sie ist promoviert. Sie hat promoviert?
Ja.
Sie ist promoviert? Wie sagt man das eigentlich richtig? Ich bin
Gute
ja
Frage.
Ich habe noch nicht meinen Studienabschluss. Also insofern, ja, großen Respekt dafür.
Dankeschön.
Und gleich lehren zu können. Also es ist schon sehr, sehr ein besonderer Weg. Deine Eltern können deine Arbeit auch sehen, ne? Die wissen schon genau, was du machst.
Ja, die wissen das schon. Also
die sind auch auf Instagram und so?
Die sind darauf also mein Papa nicht, meine Mama schon.
Ja.
Die Doktorarbeit haben die jetzt vielleicht nicht unbedingt gelesen. Die ist halt auch... langweilig, kompliziert und fast 500 Seiten lang.
Möchtest du sagen, worum es geht? Möchtest du kurz erklären, was auf diesen 500 Seiten steht?
Ja, ich habe damals Deutschland verglichen mit Mexiko. Mhm. Und es ging um die Frage der Bedeutung von Erbschaftssteuern auf die Vermögensungleichheit. Also welche Rolle spielen Erbschaftssteuern für die Vermögensungleichheit? Mhm. Und ganz wichtiger Aspekt, wie hat sich die Erbschaftssteuer entwickelt, historisch betrachtet, plus... wie tickt eigentlich die Wirtschaftselite des jeweiligen Landes? Mhm. Na, also wir haben den grandiosen Elitenforscher Michael Hartmann, der davon spricht, dass die wichtigste aller Eliten nicht die politische, sondern die Wirtschaftselite sei in Deutschland. Mhm. Stellt aber eine Blackbox dar. Also wir wissen herzlich wenig über diese Leute. Wir wissen zwar, wie sie heißen, so, wenn man die auch definiert als diejenigen, die den ganz, ganz großen Unternehmen vorstehen, oder also entweder im Vorstand oder im Aufsichtsrat sind. Aber wie die so wirklich ticken, wie sie zu Staat, Steuern, Ungleichheit, Erbschaftssteuer stehen, das ist halt alles mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen versehen gewesen. Und ich hatte das riesengroße Glück, also wirklich auch Privilegien, die ich direkt nutzen wollte dann auch für die Wissenschaft. Mhm. Zum einen, dass ich damals hier gerade im Bundestag gearbeitet habe. Das hat mir natürlich Tür und Tor geöffnet, um auch überhaupt an Leute ranzukommen, an die normale Promovierende überhaupt nicht rankommen würden, ne? Da hatte ich ja damals zum Beispiel direkt zu Anfang Joe Kaeser hier durch die hohen Hallen führen dürfen, weil ja niemand im Bundestag alleine rumlaufen darf. Und das konnte ich nutzen. Und in Mexiko wiederum war es mein Onkel.
Sag noch kurz, wer Joe Kaeser ist.
Punkt. Joe Kaeser war damals der Vorstandsvorsitzende von Siemens und einer der mächtigsten Wirtschaftsbosse der Welt.
Ja. Genau. Und einer, der sich mit Klimakrisen und Folgen eigentlich beschäftigt hat, ganz interessant, ne? Der hat sich schon committed. Zu der Zeit, wo es noch nicht viele gemacht haben.
Ja, und er hat auch damals, und das fand ich wirklich spannend, ein Interview gegeben. Und darauf habe ich mich dann auch bezogen, als ich diese Elevator-Speech hatte, diesen wenigen Sekunden, irgendwas zwischen 60 und 90 Sekunden bis hin zu seinem Auto, wo er davon sprach, dass er sehr besorgt sei um die Spaltung der Gesellschaft. Und dann meinte ich, ach Mensch, was für ein Zufall, genau dazu schreibe ich meine Doktorarbeit.
Ja.
Dürfte ich bitte Ihre Stimme aus der Wirtschaft in die Wissenschaft tragen.
Ja.
Und dem hat er zugestimmt und von da an war es tatsächlich... per Schneeballprinzip ein einfaches, weil wenn man schon mal sagt, man hat mit dem Chef von Siemens gesprochen, dann denken sich die anderen, ah, okay, vielleicht hätte ich auch Lust mal, ich guck mal, mach mal das Experiment. Und dann habe ich noch in Mexiko nochmals krasseres Glück, wo ich ja nun wirklich gar nichts zugeleistet habe, ist nämlich meine Familie, das ist mein Onkel dort, Miguel Mesmacher Linates, der stellvertretende Finanzminister von Mexiko war. So, und deswegen kam ich einfach an Leute ran, da könnten andere nicht mal von träumen. Und Deutschland und Mexiko habe ich in meiner Doktorarbeit deswegen verglichen, weil so unterschiedlich diese beiden Länder auch sind, sie die gleiche Vermögensungleichheit haben und zu den ungleichsten Demokratien in der ganzen Welt gehören. Und das fand ich schon krass und spannend.
Ja, krasser Punkt. Du hast ja auch deutlich gemacht, gesagt, herausgefunden, dass mit der Ungleichheit hat auch was mit Demokratie zu tun.
Ja, hat es.
Was?
Ungleichheit gefährdet, wenn sie extrem wird, unsere Demokratie. Und es ist ganz wichtig, mir auch immer, also mir ist es immer wieder ganz wichtig, den Punkt zu machen, ich spreche nicht davon, dass es keine Unterschiede, ne, in der Bevölkerung geben darf, sondern wirklich diese krassen Ungleichheiten, diese gigantische Schere zwischen Arm und Überreich, wenn es um Vermögen geht. Dass das tatsächlich das Vertrauen von den Menschen nicht nur in Armut, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft immer mehr erodieren lässt, dass also die Menschen sich von den etablierten Parteien in der Politik abwenden, weil sie das Gefühl haben und teils auch berechtigt, ey, es wird eine Politik für die da oben gemacht, weil die Lobby des großen Geldes immer mehr Macht auch bekommt und auch einen großen Einfluss ausübt, vor allem auf die Steuergesetzgebung, die ist super, super wichtig, gerade wenn es um das große, große Geld geht, also gigantische Vermögen oder um den Überreichtum. Ja. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch der, unsere Ungleichheit hat viel mit unserer Art und Weise des Vererbens zu tun. Wir sind einfach statistisch betrachtet keine Leistungsgesellschaft mehr, sondern eine Erbengesellschaft, in der es also zunehmend darauf ankommt, habe ich Glück oder Pech in der Spermalotterie, ja oder nein.
Ich komme nochmal einmal kurz zurück auf diese Frage Demokratie und dann reden wir noch übers Erben, weil ich das auch unter Ost- und Westgesichtspunkten ganz spannend finde. Aber diese Demokratiefrage, manchmal ist es ja so, dass man denkt, okay, wir erhöhen jetzt ein bisschen das Bürgergeld oder auch nicht oder wir geben ein bisschen mehr Rente und dann sind die Leute schon zufrieden. Und machen so ein paar Sozialleistungen besser. Das ist ja häufig Politik, also ich höre es immer ganz oft von der SPD. Und wenn es dann aber darum geht, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, dann knicken sie sofort total ein. Würdest du sagen, das ist unter dem Demokratiegesichtspunkt Gerechtigkeitsgefühl, darum geht es ja auch oft, es geht ja nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch um das Gefühl, dass wirklich die Spaltung das Hauptproblem ist oder ist die Vorfindlichkeit das Hauptproblem? Also Leute, die wissen, okay, für mich ist es total schwierig, bis zum Ende des Monats zu kommen mit dem Geld, was ich habe. Oder ist es einfach so dieser Eindruck, fuck, das geht so nicht. Die einen haben so viel mehr als ich und als viele andere in dieser Gesellschaft. Das kann eigentlich nicht richtig sein.
Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, es ist wirklich auch beides dann in den Blick zu nehmen. Also einerseits sieht man einfach, dass in Deutschland die Zahl der Menschen in Armut immer weiter wächst. Mhm. Also Leute, die wirklich kaum mehr über die Runden kommen. Mhm. Wir haben Rekorde an den Tafeln. Das heißt, die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie sich überhaupt noch Essen leisten können. Menschen in Bürgergeld, die teilweise auf ihr Essen verzichten, damit ihre Kinder genug zu essen kriegen. Mhm. Das ist schon krass. Und gleichzeitig steigt jedes Jahr die Zahl der Milliardäre und die Vermögen der Millionäre. Mhm. So, und es ist aber auch so, dass wir als Menschen, als soziale Wesen uns einfach gerne vergleichen. Es ist auch ein Phänomen, dass wir ganz häufig, ja, und das ist ein bisschen ein Paradoxo, uns eigentlich als Teil der Mitte verstehen wollen und dabei dann aber auch gar nicht mal so sehr mitbekommen, wie krass eigentlich diese Ungleichheiten sind. Das Wissen darum fehlt noch ganz, ganz stark in der Bevölkerung. Das heißt, das ist auch etwas, woran wir arbeiten, aber auch insofern, um da Druck zu erzeugen, damit da überhaupt politisch mal sich was bewegt. Und dann sieht man einerseits, okay, wir müssen immer wieder nach unten treten und Menschen im Bürgergeld werden dann da drangsaliert und da soll auch immer jeder Cent und jeder Euro umgedreht werden. Und auch gegenüber Geflüchteten und MigrantInnen ist es schwierig. Aber oben darf man bloß nichts anrühren.
Ja, so, und Steuerhinterziehung, kein Thema.
Cum-Ex, Cum-Cum, hunderte Milliarden, jedes Jahr 100 bis 200, es gibt ja verschiedene Schätzungen, man weiß es ja nicht ganz, ganz genau. Und das ist dann einfach im Verhältnis dazu, was dann eventuell auch durch die Lappen gegangen ist, dem Staat wegen des Sozialbetrugs in Bürgergeld oder in Hartz IV zuvor, ja einfach minimal. Also das Verhältnis ist von 1 zu über 2000 jetzt gerade bei Hartz IV zu Steuerbetrug gewesen. Und wohin wird geschaut? Also was wird getan? Und diese Frage von der Vermögensbesteuerung, das ist ja etwas, das findest du in dem Programm von der SPD, das findest du aber auch im Programm von den Grünen, das war ja auch in der Ampelregierung ein Thema, was dann aber auch so schnell, wie man irgendwie halt nur bis drei erzählen konnte, auch wieder vom Tisch gefallen war. Ne?
Also ich sage ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, wir schreiben es immer ins Programm und wissen aber schon, wird ja doch nicht passieren. Und deswegen sind auch die Konzepte immer nicht so gut. Ja, das nervt mich total. Also ich habe irgendwie immer wieder, mache das ja alles schon sehr lange, und immer wieder gesagt, doch, das brauchen wir, auch wegen Ost und West brauchen wir das, weil diese Ungleichheit und dieses Gefühl, da sitzen Leute, die haben richtig, richtig viel und das bedeutet auch was für alles andere. Ja. Also selbst wenn du in Westdeutschland irgendwo oder in Norddeutschland irgendwo sagst, ich hätte gern dieses kleine Kulturprojekt gemacht, dann kannst du dir, weiß ich nicht, in Baden-Württemberg aussuchen, welches Unternehmen du fragst, ob sie dir ein paar tausend Euro geben und in Ostdeutschland findest du es gar nicht. Und das Projekt wird nicht stattfinden, außer es wird staatlich gefördert. Das ist auch so ein Aspekt davon, genau. Aber dieses Ost-West-Thema, vielleicht können wir darüber einmal sprechen. Also wenn ich es richtig verstehe, wird in Ostdeutschland so ungefähr 2% dessen vererbt, was überhaupt vererbt wird. Und das bedeutet natürlich, dass es gar kein Gefühl dafür gibt, was es heißen kann, ich bin immer safe, ich bin immer sicher, ich kann alles Mögliche machen in meinem Leben, aber am Ende werde ich irgendwie was erben und die Eltern sind noch da und treten ein. Und diese Unsicherheit bleibt halt in Ostdeutschland und auch das Ungerechtigkeitsgefühl. Hast du das in deiner Forschung auch gesehen?
Das sind auch Dinge, also ich habe jetzt nicht selber Studien erhoben, aber doch zusammengetragen, weil das ist auch etwas, was in meinem Buch auch drin vorkommt und einen wichtigen Teil auch einnimmt. Das ist der, wenn man sich den Unterschied zwischen Osten und Westen anguckt, dann sehen wir, dass einfach nach wie vor in allen Bereichen gigantische Ungleichheiten herrschen. Also auch mehr als 30 Jahre, 35 Jahre nach dem Mauerfall, immer noch eine ganz, ganz krasse Ungleichheit da ist. Sei es bei Einkommen, ja, bei gleicher Qualifikation verdienen die Menschen im Osten immer noch 17% weniger. Sei es bei Vermögen, da ist einfach das Medianvermögen, also da, wo man in der Hälfte von der Bevölkerung schauen würde, im Westen einfach dreimal so groß. Und auch gerade bei Erbschaften, das, was du gerade gesagt hattest, es ist so, dass im Osten insgesamt weniger vererbt wird. Die Erbschaften, die dann stattfinden, sind auch viel weniger wert. Und auch wenn man sich das bei Immobilien anschaut.
Was meinst du mit weniger wert?
Also dann hast du weniger häufig überhaupt nennenswerte Erbschaften von über 100.000 Euro.
Okay.
Und dann sind ja auch generell in der Summe sehr viel kleiner. Es gab eine wunderbare Untersuchung vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, die haben sich angeschaut, diese gigantisch großen Vermögen von über 250 Millionen Euro. Und in Westdeutschland gab es davon in den Jahren zwischen 2009 und 2020 mehr als, ich meine, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, über 170 solcher Fälle, also mehr, wo mehr als ein Viertel einer Milliarde Euro verschenkt wurde oder vererbt wurde, läuft ja im selben Gesetz.
Ja.
Und in Osten gab es nicht einen einzigen Fall.
Ja.
Und das ist schon krass. Und das hat natürlich auch was mit der Geschichte Deutschlands zu tun. Nicht nur damit, dass es damals auch verschiedene Wirtschaftssysteme gab, sondern auch damit wie damals nach der Wiedervereinigung mit dem Vermögen in Ostdeutschland umgegangen wurde.
Dem sogenannten Volkseigentum?
Dem sogenannten Volkseigentum, was nur leider nicht ans Volk zurückgegangen ist, sondern 85% gingen halt an Westdeutsche, 10% an internationale Investoren und nur 5% des Vermögens von Ostdeutschen blieb im ostdeutschen Besitz. Das ist schon krass. Also es wurde ja wirklich sehr, sehr viel Produktivvermögen zerstört, sehr viel auch einfach umverteilbar, wirklich von Ost nach West. Und deswegen sehen das dann ja auch die Menschen dann eben im Osten sehr viel seltener, dass da eine Erbschaft auf sie wartet, eine Immobilie eines Tages auf sie wartet. Und das ist etwas, was in Westdeutschland sehr, sehr viel häufiger passiert.
Ist auch sogar noch andersrum. Also wenn du in Leipzig oder sowas eine Wohnung mietest, dann mietest du sie entweder bei irgendwem, den du gar nicht kennst, oder bei einem Westdeutschen.
Ja, habe ich auch.
Und dass du einen ostdeutschen Vermieter, Vermieterin hast, das gibt es faktisch gar nicht. Und weil diese 5% halt nicht auftauchen.
Ja, genau.
Und das ist auch so das Gefühl, das gehört uns ja alles nicht. Trifft übrigens auch den ländlichen Raum, ne? Wenn es darum geht, wo hat der Bauer die Pacht, die hat er eben auch nicht bei jemandem aus dem Dorf oder aus dem Nachbardorf, sondern bei manchmal jemand komplett anonym oder eben auch bei einem Westdeutschen. Und das macht, glaube ich, auch was mit der Seele der Republik, wenn man es so sagen will.
In jedem Fall.
Genau. Ich will dir was zeigen. Eine verrückte Karte gefunden. Schau mal. Das ist die Verteilung der Tennisplätze in Deutschland. Also wir zeigen euch das auch gleich, diese Karte. Ja. Und man sieht die Grenze zwischen Ost und West.
Die sieht man sehr, sehr deutlich.
Krass, ja. Auch tatsächlich in Westdeutschland sehr viel mehr Tennis. Ich habe als Kind
Tennis gespielt.
Ja, verrückt, ne? Und ich fand es nicht so einen elitären Sport. Also ich bin so die Generation Steffi Graf und Boris Becker und fand auch, ich habe Westfernsehen geschaut im Osten und fand auch, das mit dem Tennisspielen ist eine super Sache. Aber ja, selbst da merkt man den Unterschied. Es gibt ganz viele solche Karten, die kann man alle sehen, wo es um Einkommen und Vermögen geht, aber eben auch, wo es um Tennisplätze geht. Schon verrückt.
Was da so an Freizeitangeboten dann da ist für die jungen Menschen, ne? Die dann auch einfach nicht unbedingt hoffnungsfroh in die Zukunft dann blicken, sondern sich denken so, ey, was sollen wir hier machen auf dem Land?
Genau, vielleicht zur Feuerwehr gehen. Und
besser das als zur AfD.
Besser das als zur AfD, wobei die Feuerwehr zum Teil eben inzwischen Leute hat, die auch gleichzeitig bei der AfD aktiv sind im ländlichen Raum. Und dann engagieren sich ganz viele Leute für Kultur und dann schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin sagte, dass die Mittel dafür, auch kleine Aktivitäten zu machen, eben ganz oft einfach nicht da sind, wenn sie nicht dann die Sparkasse übernimmt oder eben irgendjemand im Kreis, im Land oder irgendwas. Aber es ist halt was anderes, als wenn du sagen kannst, hier, der Typ hier aus dem Ort, der trägt jetzt was dazu bei, dass wir das machen können. Und es ist eben auch eine Frage von Einheit oder Nicht-Einheit.
Super, super bitter. Da gibt es ja auch zahlreiche Studien zu, die einen direkten Zusammenhang aufzeigen zwischen der Sparpolitik, wie wir sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch gesehen haben, und dem Erstarken der AfD. Dass die Menschen auch einfach sich zunehmend abgehängt fühlen. Andersherum gibt es übrigens auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn man investiert, gerade auf kommunaler Ebene, dass dann wieder der Stimmenanteil vor allem von rechtsextremistischen Parteien wieder runtergeht. Also es wurde schon wissenschaftlich aufgezeigt, nicht nur für Deutschland, sondern auch für weitere europäische Staaten über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg, was eigentlich genau getan werden könnte. Ja. Also wie man wirklich einfach auch Politik ganz konkret machen könnte, um der AfD den Nährboden auszutrocknen.
Ist nicht 1:1, muss man glaube ich auch sagen. Da müssen auch Leute sein, die überzeugt sind, weil häufig sind die Leute, die investieren, dann leider auch Menschen mit einem komplett rechten, rechtsextremen Weltbild. Und auch das passiert ja inzwischen. Aber ja, ich würde auch sagen, wenn man merkt, das trägt was aus, wir gehören hier dazu, wir sind hier angeschlossen auf unterschiedliche Art, das bedeutet schon richtig was.
Ja, aber dann brauchst du halt auch den starken Staat, ne? Also auch einfach, wenn man sich das anschaut, und das ist ja das, was ich so bitter finde, auch in diesen ganzen neoliberalen Erzählungen, wenn man sagt, der Staat muss immer schwächer werden, er muss sich zurückziehen. Ja, aber es hat einfach keinen wirtschaftlichen Nutzen, oder es wird auch nicht irgendwie einen Akteur geben, der sagt, ey, ist aber voll profitabel, wenn ich einen Bus noch in die letzte Ecke schicke und einen Tennisplatz aufbaue, weißt du?
Und einen Tennisplatz dahin baue, genau, ja.
So, und das ist nämlich der Grund, warum es dann eben auch diesen starken Wohlfahrtsstaat braucht, der sich auch darum in der Fläche kümmert, und zwar auch da, wo dann weniger Menschen vielleicht leben, aber damit alle abgeholt werden und eben nicht nach rechts abrutschen.
Und dass es in beide Richtungen geht, ne? Also ich finde ja auch immer so diese Frage, ja, der ländliche Raum würde gerne an die Stadt angeschlossen sein. Nein, die Stadt vielleicht auch umgekehrt. Mhm. Also auch mal zu sehen, was ist denn da draußen eigentlich los? Und da leben nicht nur Idioten, sondern die stellen was auf die Beine unter häufig sehr viel, viel, viel schwierigeren Bedingungen, ist ja auch ein Punkt. Genau. Würdest du sagen, wenn du auf dein Leben guckst, da hat sich irgendwie was positiv entwickelt, was die Gleichheit und was die Einheit betrifft?
Es passiert sehr langsam in Fragen des Einkommens und auch in Fragen von Positionen und Ämtern. Also wenn man sich mal so anguckt, wie viele Menschen mittlerweile aus Ostdeutschland im Bundestag zum Beispiel vertreten sind oder wie groß der Menschen in Armut ist in Ost und in West, dann hat sich da in den letzten Jahren auch dank des Mindestlohns auf jeden Fall einiges geändert und eine gewisse Angleichung stattgefunden. Mhm. In Fragen des Vermögens aber zum Beispiel ist es halt einfach leider so, Vermögen kumuliert. Also es hat ein exponentielles Wachstum. Das heißt, da bräuchte es eigentlich mal eine richtig deftige Rückverteilung des Vermögens, auch in den Osten rein. Und das sehe ich gerade nicht. Mhm. Und natürlich, ja, du hast mich gerade nach positiven Sachen gefragt, aber mir fällt direkt so ein. Ja, sorry, halt dieses Negative, was ich einfach gerade beobachte, was mir auch als Politikwissenschaftlerin große Sorge bereitet. Weil an und für sich sollte ich überparteilich sein, das bin ich grundsätzlich. Mhm. Aber nicht, was die AfD anbelangt und nicht, was die Demokratie betrifft, weil der gilt mein Herz. Also eher noch, als dass ich Politikwissenschaftlerin bin, bin ich vor allem Demokratin. Und da, also ich würde schon sagen, dass auch da der Austausch größer ist, dass auch Menschen jüngerer Generationen nicht mehr so vielleicht unbedingt diese Identifikation damit haben. Das durchaus. Aber trotzdem auch jetzt gerade, ich sehe es auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, wo dann einfach auch Ossi-Freunde sagen, ich werde aber nichts erben. Das ist nicht cool.
Und mir kauft auch keiner eine Wohnung übrigens. Und
genau das.
So.
Ja. Also du hast die eigene aber Ossi-Freunde? Ich habe auch Ossi-Freunde, ja.
Und du wusstest das auch von Anfang an, dass sie Ossis sind? Und sie
wussten, kam irgendwann dass so ein Gespräch.
Kili bist oder was?
Nee, ich bin Nordlicht.
Du bist Nordlicht, ja.
Ich komme aus dem wahren Norden, genau.
Der wahre Norden, nicht der echte. Aber das spielt ja irgendwann eine Rolle in euren Gesprächen?
In Gesprächen definitiv. Also gerade bei Menschen, die auch politisch interessierter sind. Und wenn die dann auch, wenn wir uns dann darüber austauschen, was Ungleichheit angeht, was auch die Lebensbiografie anbetrifft und so weiter, dann spricht man auch irgendwann darüber. Ne?
Ja.
Und das Absurde oder Witzige ist ja, also ich werde Erbin. So, weil meine Eltern sich wirklich sehr stark hochgearbeitet haben. Und ich da auch wirklich mittlerweile zu den GewinnerInnen des Systems zähle. Aber grundsätzlich, wenn man sich das mal so anschaut, ich habe vor einer Weile auch das Buch von Steffen Mauer gelesen, wo es auch um den Osten ging, das fand ich grandios, wo er auch sagte, diese Ungleichheiten zwischen Ost und West sind so gigantisch groß, eigentlich bräuchte es so eine Art Soli 2.0. Oder auch eine andere Idee, die ich auch in meinem Buch bespreche, ist das Grunderbe, wo man junge Menschen mit einem größeren Vermögen versieht, damit die auch wirklich zumindest eine Annäherung der Lebenschancen haben. Und unabhängig
was heißt
vom
Grunderbe? Jeder kriegt so eine Million und dann
eine Mille wäre schon krass. Das ist die höchste Zahl, die ich bislang gehört habe. Es gibt Ideen, die laufen zwischen 20.000 und 190.000 Euro. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, also ne, ist ja schon ein seriöser Schuppen, der hat 20.000 ins Spiel gebracht, weil du laut Simulation erst ab einer Menge, ab dieser Höhe überhaupt einen Effekt auf die Ungleichheit hättest. Also wenn du Vermögensungleichheit reduzieren willst, reicht es heutzutage, weil die so krass ist, diese Schere zwischen Arm und Überreich, nicht mehr allein oben Steuern zu erheben, sondern wir müssen auch beim Vermögensaufbau von unten helfen. Und der Star-Ökonom Thomas Piketty aus Frankreich, der spricht davon, dass man eine andere Höhe ansetzen sollte, nämlich 60% des Durchschnittsvermögens. Das wären in Deutschland 190.000 Euro.
Und die kann man dann auch anlegen, da kann man Dinge damit machen, die gibt man ja dann nicht hoffentlich gleich aus. Oder was ist der Gedanke? Warum ist das so ein Gamechanger?
Es wäre ein Gamechanger in zweierlei Hinsicht. Das eine ist wirklich einfach reine Mathematik. Wie kriegen wir Ungleichheit runter? Also das kann ich gar nicht häufig genug betonen. Da geht es jetzt nicht darum, ist das Grunderbe eine gute oder eine schlechte Idee? Es wäre eine effiziente Idee. Also es würde was bewirken. Es würde die Ungleichheit signifikant und schnell, also es wäre wirklich ein großer Hebel, reduzieren. Und das zweite ist der Gerechtigkeitsaspekt. Also in Deutschland sind Erbschaften generell generell sehr ungleich verteilt. Mhm. Im Westvergleich zu Ost nochmals ungleicher mhm. verteilt. Und anstatt dann zu sagen, so okay, wir stellen die einigen an der Spitze halt schlechter, was ich auch ja. glaube, nicht gehen würde, angesichts einfach unserer politischen Realitäten. Mhm. Und weil der Familiensinn in Deutschland durchaus ausgeprägt ist. Man möchte ja. seinen Kindern was vererben. Wenn wir also sagen, wir möchten nicht den einigen was wegnehmen an der Spitze, also den oberen 10%, die ja die Hälfte aller Erbschaften erhalten.
Okay, die lässt du, also du gibst du raus, weil du sagst, so
die können die meinetwegen behalten. So. Okay. Ich würde auch sowieso, ich meine, das Ding ist ja, Grunderbe ist ein Instrument von vielen, mhm. eins von vielen verschiedenen Werkzeugen. Wenn du ein Haus baust, brauchst du auch mehr als nur das Werkzeug Hammer, so, sondern auch ganz viele verschiedene, mhm. aber Grunderbe wäre ein wichtiges.
Aber du sagst, es ist eins, was man vielleicht durchsetzen kann im Vergleich zu vielen anderen Sachen, wo wir schon ganz oft versucht haben und die schwerer durchzusetzen sind.
Ich glaube, Grunderbe wäre eine Sache, das wurde ja sogar einige Male schon aufgegriffen, mhm. beispielsweise auch vom Ostbeauftragten der ja. Bundesregierung von Carsten ja. Schneider damals. Und es wird auch wirklich von führenden WissenschaftlerInnen, die sich eben mit der Ost-West-Thematik mhm. befassen, aufgegriffen. Mhm. Und wir haben bislang noch nicht wirklich darüber gesprochen. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es eher ja. funktionieren würde, wenn man Menschen generell besser stellen würde. Und mhm. ich glaube, eine Sache, die uns alle vereint, die wir alle gemeinsam haben, ist die, dass wir unseren Kindern und den jungen Generationen mehr Hoffnung für die Zukunft wünschen. Und ja. das eben auch mit einem Vermögen, das wir gerechter verteilen würden, durchaus mhm. einhergehen könnte.
Wir kommen darauf zurück, aber vorher mhm. gibt es dieses Glas. Und darin sind Fragen, die alle bekommen, die an diesem Podcast mitmachen. Und du musst aber nicht alle beantworten, sondern du könntest zwei ziehen.
Gut.
Schau mal rein.
Dann nehme ich einmal die hier.
Ja, die Frage aus dem Glas.
Wo fühlst du dich in Deutschland am meisten zu Hause?
Ja.
Puh. Da, wo meine Liebsten sind.
Mhm.
Und ich könnte es gar nicht sagen. Also Heimatgefühl am ehesten habe ich tatsächlich in Kiel.
Mhm.
Ich war jetzt auch am Wochenende wieder da. Und mein Bruder hat zwei kleine Kinder und so. Das ist schon, nach Kiel zu fahren, ist immer richtig wohltuend.
Mhm.
Berlin ist aber gerade auch mein Zuhause. Also ich könnte da jetzt wirklich
nicht sagen. Du kannst dich nicht entscheiden, aber das ist auch nicht so schlimm.
Das
ist danke. In Kiel ist ein bisschen mehr in Ordnung als in Berlin. Da ist nicht so viel Kram. Noch eine zweite?
Ja, weil
einen haben wir noch.
Dann nehme ich die hier. Was nervt dich an der Debatte um Ost und West am meisten? Puh. Das Lösungsorientierte fehlt.
Mhm.
Wie ändern wir das?
Mhm.
Das nervt mich.
Wir reden viel über Gefühle und was alles schlecht läuft und so.
Genau,
und,
aber wie kriegen wir das eigentlich gewuppt, das mhm. Thema? Wie kriegen wir das da was verändert, verbessert?
Ja, ja, spannend.
Das fehlt.
Mhm.
Siehe Grunderbe,
damit, ja. Und eine Frage, die da nicht drin ist, schmeiß wieder rein, die kriegen ja alle.
Ah ja,
okay. Genau.
So.
Die da nicht drin ist, aber die ich gerne allen stellen möchte. Was macht dir Hoffnung?
Hoffnung machen mir die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
Mhm.
Das macht richtig, richtig Spaß, das zu sehen. Also das eine ist tatsächlich Akademie an der Universität. Da auch zu merken, dass immer mehr WissenschaftlerInnen sich auch mit den Fragen der Demokratie, was heißt immer mehr, aber auf jeden Fall arbeite ich mit Menschen zusammen, denen wirklich daran liegt, dass die Demokratie gestärkt werden muss. Und das macht sehr viel Spaß. Und vor allem aber auch als Mitgründerin von Ungleichheit.info arbeite ich auch mit viel zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, mit NGOs, mit Vereinen. Wir werden immer mehr und wir arbeiten immer enger. Also es wird richtig verzahnt mittlerweile.
Mhm.
Und auch, was ich richtig klasse finde, das ist ein jüngeres Phänomen, dass wir da auch nicht mehr so diese Themen auseinanderhalten, sondern auch sagen, das müssen wir zusammendenken.
Mhm.
Zum Beispiel die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, zusammendenken mit Klima.
Ja.
Weil wir feststellen, ist so okay, am Ende Symptomatik desselben Problems, nämlich eines Systems, das eben nicht nachhaltig ist. Und das müssen wir zusammendenken. Klima müssen wir zusammendenken mit Fragen der Vermögensungleichheit.
Wer sind die am meisten leiden werden oder schon leer sind? Das sind immer die Ärmsten. Und genau.
Und wer trägt am meisten zur Klimakrise bei? Das sind dann immer die Reichsten.
Mhm.
Und werden die zur Verantwortung gezogen seitens der Politik? Aktuell sehe ich das nicht.
Mhm.
Und da stellen wir eben fest, das wären also auch Themen oder auch vor allem Werkzeuge, die wir aufarbeiten aus Vereinen und NGOs heraus, wo wir sagen, Vermögen besteuern jetzt. Und wir brauchen die Vermögenssteuer wieder, wir brauchen eine Milliardärsteuer, wäre zum Beispiel ein guter erster Schritt, Reform der Erbschaftssteuer und so weiter und so fort. Aber eben auch, um dann Fragen der Klimagerechtigkeit sozial abzufedern.
Mhm. Ja, darüber redet auch Maya Göpel zum Beispiel, die ja aus der Volks- und Klimawissenschaft kommt und sehr, sehr spannend. Die wird hoffentlich auch hier mitmachen. Ja, ganz vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Es gibt noch was Zweites, was ich jetzt auch noch frage, neben der Frage, was Hoffnung macht. Wir werden so eine Einheitsplaylist erstellen.
Mhm.
Und hast du einen Song dafür? Vielleicht? der für dich irgendwie innerlich, äußerlich mit der deutschen Einheit zu tun hat? Das ist eine schwere Frage. Ja. Ich sage mal, was meiner ist. Ja, das ist okay. Ein bisschen ganz lapidar. Es geht gar nicht um Inhalt, sondern ich habe als Jugendliche immer so ein ganz kleines bisschen Westgeld gehabt und habe dann versucht, Schallplatten aus Westdeutschland zu bekommen. Mhm. Und die erste war es ein bisschen groupie, die von Frank Zappa. Mhm. Und deswegen ist Bobby Brown mein Einheitssong. Also es ist gar nicht so inhaltlich. Also hast du sowas auch? Du hast von Backstreet Boys geredet und die du auf dem...
Boah, ich war der größte Backstreet Boys-Fan.
Ja, Hammer.
Ja.
Sehr gut daran erinnern. Ich war ja da schon erwachsen. Ja, also ich habe auch 1989 mein erstes Kind bekommen. Ja, genau. Und die waren nicht so Backstreet Boys. Aber ja, erzähl.
Oh ja, aber doch,
gibt's
es ging nichts drüber. Ja, ich muss jetzt gerade daran denken.
Alle haben jetzt Geschichten im Kopf und Lieder und Wahnsinn. Hm?
Also dieses, auch wenn man so versucht mitzusingen, man kann gar kein Englisch, aber man ist die ganze Zeit grölend mit dabei.
Und man lernt dann 20 Jahre später, was der Text eigentlich war, den man völlig falsch, genau.
Ja, ich so, oh mein Gott, ist okay, ich verzeihe mir selbst, ich war 6. Mhm. Nee, aber ich war letztes Wochenende auf dem
Richt... unbedingt sehen, gibt es nicht Bilder dafür.
Ja, gibt es ja, bestimmt, wahrscheinlich so mit 2 Zöpfen. Mhm. Ich war letztes Wochenende auf einem ganz, ganz tollen Konzert von KIZ in Hamburg. Mhm. Boah, war das grandios. Mhm. Und ich glaube, ein Track, der hat mich, da habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt. Kannte ich vorher schon, aber ist natürlich immer was anderes, das nochmal so live zu sehen, war von Tarek KIZ, der Track Sensibel. Der ist jetzt sehr kritisch, jetzt nicht unbedingt irgendwie auf Einheit bezogen, aber ich glaube auch sehr wichtig, dass wir auch gerade in den Fragen auch noch, was ist eigentlich Einheit und sind wir wirklich mehr oder müssen wir da noch an einigen Dingen arbeiten oder auch in Fragen des Rassismus, was wir am Anfang besprochen hatten, der geht unter die Haut. Also das wird dann, glaube ich, mein Track, Sensibel.
Vielen Dank.
Ich habe zu deinem ganz Spaß gemacht.
Und auf ein neues. Und viel Erfolg mit all dem, was mit dem Bekämpfen der Ungleichheit zu tun hat, auf wissenschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene, als Bürgerin dieses Landes. Danke dafür, dass du das machst.
Dankeschön.